Das Problem der Sprachverwirrung. Das Problem der Sprachverwirrung kennen wir, auch wenn wir dieselbe Sprache sprechen. Und unsere beiden Protagonisten hätten sie länger noch miteinander in derselben Sprache gesprochen, ganz ähnliche Probleme bekommen, wenn nämlich die Architektin mit dem Fachsimpel begonnen hätte. Und der Bürgermeister, dieser stolze Patriot, erzählt hätte von seinen politischen Programmen. Das Problem der Sprachverwirrung ist nicht nur ein Problem der Sprache. Auch wenn wir dieselbe Sprache sprechen, verstehen wir häufig einander nicht. Die Unfähigkeit, einander zu verstehen, führt dann im Streit dazu, dem anderen stets das Gegenteil von dem zu unterstellen, was er wirklich sagt. Ich denke, das hat jeder von uns schon erlebt, solche Diskussionen. Je emotionaler beteiligt wir sind, desto komplizierter wird es. Man spricht dieselbe Sprache, verwendet dieselben Worte, dieselben Begriffe und versteht einander dennoch nicht. Artet sich ein Gespräch in einen Konflikt aus, ist es mit der Verständigung bald geschehen. Ich sah die Tage, ihr habt das vielleicht auch mitbekriegt, zunächst hörte ich nur dieses Schreien. Ich mache das jetzt nicht vor, ich kann das nicht so gut, ist nicht meine Sprache. Das Schreien der Zugvögel. Das kann man dieser Tage hören, die ziehen ja zusammen und schreien sich die Kehle aus dem Hals. Und ich beobachtete über unseren Garten, sammelten sich viele dieser Zugvögel, dieser Zuggänse und schrien durcheinander, ein unglaublicher Lärm und ein unglaubliches Durcheinander. Aber das Fantastische zu beobachten ist bei diesen Vögeln immer wieder, nachdem sie sich gesammelt haben aus allen möglichen Himmelsrichtungen, sortieren die sich mit ihrer Schreierei tatsächlich in einen Pfeil und dann geht es ab in eine Richtung. Ein Wunder der Schöpfung, großartig zu sehen. Ich weiß nicht, wie die das machen. Aber die Tiere verstehen sich ganz offensichtlich und bald ist geklärt, wer die Leitung übernimmt und geklärt ist auch, in welcher Reihenfolge man aufgegliedert wie an einer Schnur fliegt. Sogar der Wechsel an der Spitze wird durch dieses Schreien geklärt. Irgendeiner hinten aus dem Zug meldet sich und dann darf der vorne fliegen und der andere darf sich hinten ein wenig ausruhen. Zugvögel sind ein großes Gemenge. Sie verständigen sich und sie verstehen sich. Die Menschen bekommen das nicht mehr hin. Woran liegt das? Gemeinsam sind wir stark. Jeder Mensch, jeder von uns ist auf Gemeinschaft und Gegenüber angewiesen. Und deshalb treibt viele Menschen die Erfahrung ihres Alleinseins so sehr um. Und hinter diesem Alleinsein steckt eine tiefe Angst. Und das ist diese Angst, die unser Predigttext, den ihr auf den Blättern vorfindet, schildert. Die Menschen wollen nicht zerstreut werden. Das ist ihr großes Anliegen. Aber ihre Sehnsucht nach Nähe und Gemeinschaft ist gefährdet. Sie haben, mit dem Sündenfall fing es an und setzte sich dann unaufhaltsam fort, sie haben ihre Einheit mit Gott verloren. Und seitdem fehlt, was sie zusammenhalten könnte. Was lässt sich dagegen unternehmen? Der Bau einer Stadt, die allen Heimat bietet, in denen es Eigentumswohnungen gibt, luxuriöse und Whirlpools und was weiß ich alles. Der Bau einer Megastadt, die allen Heimat bietet, das bietet sich als Lösung an. Dazu ein mächtiges Wahrzeichen, mit dem man sich einen Namen machen kann. Weil sie die Mitte, die gemeinsame Mitte in der Gemeinschaft mit Gott verloren haben, sind sie gezwungen, sich an seine Stelle zu setzen. An dieser Stelle lese ich den Predigttext einmal vor. Die Menschen hatten damals noch alle dieselbe Sprache und gebrauchten dieselben Wörter. Als sie nun von Osten aufbrachen, kamen sie in eine Ebene in Land China und siedelten sich dort an. Sie sagten zueinander, ans Werk, wir machen Ziegel aus Lehm und brennen sie. Sie wollten die Ziegel als Bausteine verwenden und Asphalt als Mörtel. Sie sagten, ans Werk, wir bauen uns eine Stadt mit einem Turm, der bis an den Himmel reicht. Dann wird unser Name in aller Welt berühmt. Dieses Bauwerk wird uns zusammenhalten, sodass wir nicht mehr über die ganze Erde zerstreut werden. Da kam der Herr vom Himmel herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die sie bauten. Als er alles gesehen hatte, sagte er, wohin soll das noch führen? Sie sind ein einziges Volk und sprechen alle dieselbe Sprache. Wenn sie diesen Bau vollenden, wird ihnen nichts mehr unmöglich sein. Sie werden alles ausführen, was ihnen in den Sinn kommt. Und dann sagte er, ans Werk, wir steigen hinab und verwirren ihre Sprache, damit niemand mehr den anderen versteht. So zerstreute der Herr sie über die ganze Erde und sie konnten die Stadt nicht weiterbauen. Darum heißt diese Stadt Babel, denn dort hat der Herr die Sprache der Menschen verwirrt und von dort aus die Menschheit über die ganze Erde zerstreut. Das also ist das Motiv, der Wunsch. Sie wollen nicht allein sein, die Menschen, sie möchten nicht zerstreut werden. Und so finden sie es zusammen in maßloser Selbstüberschätzung. Und das kennen wir heute auch, wo sich Einzelpersonen zum Maßstab für andere setzen oder sich ganze Völker für den Nabel der Welt halten, da treibt das unweigerlich und unaufhaltsam in die Katastrophe. Dazu kommt es nicht zu dieser Katastrophe, weil die Menschen daran denken, gegen Gott zu sündigen, sondern dadurch, dass sie sündigen, indem sie überhaupt nicht mehr an Gott denken. Das ist ja das Verblüffende an diesem Text, von Gott ist da überhaupt keine Rede. Ihr Problem ist eigentlich nicht, dass sie sündigen gegen Gott, sondern dass sie Gott völlig vergessen haben. Sie wollen nicht mit Gewalt den Himmel stürmen, sondern die Folgen der Gottesferne selbst. Diese Gottesferne wollen sie meistern. Und so machen auch wir uns an die Bewältigung unserer Lebensprobleme, die für Einzelne und die Völker nicht bestehen würden, wenn wir mit Gott in Einklang stehen würden. Einen Turm zu bauen, der bis an den Himmel reicht, ist das Ziel. Weil der Himmel, der Raum, der Ort ist, da Gott wohnt. Genauer gesagt, da, wo Gott einmal wohnte. Wenn aber nun der Himmel leer geworden ist und Gott tot, dann müssen die Menschen sich vereinen, um sich dorthin zu setzen, um eine neue Mitte zu finden, sich neu zu platzieren, sich selbst an Gottes Platz zu setzen. Ist Gott aus dem Himmel verwiesen, das sagt uns dieser Bibeltext, ist Gott aus dem Himmel verwiesen, dann gibt es nichts mehr, was uns Menschen untereinander zusammenhält. Dann gibt es nichts mehr, was uns verbindet, als dies, dass wir uns selbst miteinander verbinden. Und genau das will einfach nicht gelingen. Auf nach Osten. So lesen wir in diesem Predigttext. Und wir erinnern vielleicht, das haben wir schon einmal gehört, nämlich in Kapitel 4, Vers 16. Kain ging vom Herrn weg und ließ sich im Land Not nieder, östlich von Eden. Auch er, so lesen wir dort, wollte sesshaft werden, wollte sich niederlassen. Auch er wollte es so, wie die Turmbaugeschichte beschreibt. Und wir erinnern uns, Kain befand sich auf der Flucht. nicht allein vor Menschen, sondern weg von Gott. Hier in Kapitel 11, am Ende dieser Urgeschichte der Bibel, ist es nicht anders. Das Thema wird noch einmal aufgegriffen, aber nun betrifft es nicht Einzelne, sondern es betrifft die Menschen, die ganze Menschheit. Auch sie brechen wieder auf, wiederum nach Osten. Also in die gleiche Richtung wie Kain, also in die Richtung immer weiter weg vom Anfang, immer weiter weg vom Paradies, immer weiter weg von der Gemeinschaft mit Gott. Immer weiter weg aus Gottes Augen. So weit, dass er gar nicht mehr zu sehen ist, dass er keine Rolle mehr für die Menschen spielt, dass sie sich an seine Stelle setzen, denn Einheit, eine Mitte braucht der Mensch. Doch mit ihrer Flucht entkommen die Menschen Gottes Anspruch und auch seinem Zugriff nicht. Wenn man diesen Text liest aus 1. Mose 11, dann ist man zunächst einmal überrascht, weil wir in Kapitel 10, ein Kapitel zuvor, Folgendes lesen. 10,1. Hier ist die Liste der Nachkommen Noahs. Die Nachkommen Javans besiedelten die Küstenländer bis zum Rand der Erde. Diese alle wurden zu Völkern, von denen jedes nach Sippen geordnet in seinem Gebiet lebte und seine eigene Sprache hatte. Die Überraschung ist klar. Wenn bereits im 10. Kapitel zuvor davon die Rede ist, dass die Menschen an unterschiedlichen Stellen siedeln und dass sie auch unterschiedliche Sprachen sprechen, wenn auch da im 10. Kapitel schon davon die Rede ist, dass Nimrod Babel gründete, weshalb wird dann hier in Kapitel 11 die Menschheit noch als eine Einheit angeführt? Vers 1, die Menschen hatten damals noch alle dieselbe Sprache und gebrauchten dieselben Wörter. Weiß der Schreiber der Bibel da nicht, was er da schreibt? Hat er vergessen, was er ein paar Verse vorher ganz anders darstellte? Offensichtlich wird hier in Kapitel 11 noch einmal neu angesetzt, um etwas ganz wesentlich anderes herauszuheben und zu beschreiben. Denn die Völkerdifferenzierung begründet noch nicht das eigentliche Problem der Menschen. Die Völkerdifferenzierung begründet noch nicht, was die Geschichte der Menschen und ihr Miteinander so problematisch macht. Unser Unvermögen, einander zu verstehen. Das arbeitet der Schreiber dieser Kapitel jetzt noch einmal detailliert aus, damit wir verstehen, was das bedeutet in seiner Tiefe, in seinem Kern. Es geht nämlich nicht um unterschiedliche Sprachen wie Englisch, Deutsch und Türkisch. Die Ausbreitung des Menschen über die Erde, Kapitel 10, wächst sich aus zu einem unverständigen Wirrwarr unter den Menschen. Der Reichtum der Entfaltungsformen menschlicher Geschichte verwandelt sich in gegenseitiges Unverständnis, in Fremdheit, ja sogar in Feindschaft. Das muss an sich so nicht sein. Und das ist ja der Traum einer konfliktfreien, multikulturellen Gesellschaft. Das muss uns doch gelingen. An sich darf das doch kein Problem sein. Es ist auch der Traum einer geeinten EU. Es ist der Traum einer Weltfriedensordnung. Es muss uns doch möglich sein, zusammenzukommen, zusammenzufinden, einheitlich zusammenzustehen. Das muss an sich nicht so sein, dass wir uns auseinanderleben, aber es muss so kommen, wenn die Menschen so sind, wie es in ihrem Handeln und Denken in Kapitel 11 zum Ausdruck kommt. Aus der Mitte, aus dem Paradies herausgestürzt, versuchen wir immer aufs Neue zurückzugewinnen, was verloren ist. Und wir versuchen, das aus eigenen Kräften herzustellen. Aber bei unserem Weg nach Osten entfernen auch wir uns immer weiter vom Ort der ursprünglichen Bestimmung. Nach Osten ist in dieser Geschichte eine Metapher für die Bewegungsrichtung der gesamten Urgeschichte und der gesamten Menschheit. Nach Osten heißt natürlich nicht politisch östlich, Sowjetunion, keine Ahnung was, Kalter Krieg, nein. Es ist nicht topografisch zu verstehen, sondern theologisch. Es ist ein Zug der gottverlassenden und gottverlassenen Menschheit, immer weiter weg von dem Ort, an dem sie bei Gott war. Es ist die letzte Station ihres buchstäblich fortschreitenden Abfalls von Gott. Statt unseres Anliegens, beieinander zu sein, dieses Anliegen tragen wir ja auch in unserer Gemeinde in uns. Das ist ein starker Wunsch und ein Auftrag, haltet die Einheit. Statt unseres Anliegens, beieinander zu sein, bewirkt das Nichtverstehen des anderen unsere Trennung. Zerstreuung und Spaltung ist dessen Ergebnis heute, wie es das immer war. Wie oft fahren wir in Gesprächen und Diskussionen genau das als Ernte ein, was wir zu verhindern versuchten. Und ich bin mir sicher, du bist auch schon in das ein und andere Gespräch gegangen mit der steten, festen Absicht, eine Klärung herbeizuführen. Und du hast gesprochen mit deinem Gegenüber und vielleicht waren es auch viele, die sich dort zusammenfanden. Und es gab ein Hin und ein Her und am Ende gab es ein Auseinander, kein Zusammen. Und wir leiden daran, weil wir es wirklich gut meinen, weil wir uns bemühen, weil wir uns Gedanken machen. Und es will nicht gelingen. Offensichtlich ist der Aufstand gegen Gott mit dem Thema des sich nicht mehr Verstehens verknüpft. Der Riss unter dem Menschen, der bei Adam und Eva einsetzte, reißt immer weiter auf. Unverständnis untereinander hat seine Ursache in unserer verkehrten Einstellung zu Gott. Das sagt uns dieser Bibelabschnitt. Dass wir einander nicht verstehen und dazu so häufig nicht in der Lage sind, ist kein Problem der Technik, sondern es ist eine Frage der verkehrten Einstellung. Und zwar nicht nur dem anderen gegenüber, sondern vor allem der verkehrten Einstellung Gott gegenüber. Keine Frage der Technik. Einer achte den anderen höher als sich selbst, wird die Problematik aus 1. Mose 11 in der neutestamentlichen Gemeinde vom Apostel Paulus aufgegriffen. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Wenn jeder nur das Seine sucht, zerfällt die Gemeinschaft. Wer sich den Glaubensgeschwistern als Maß der Dinge vor die Nase setzt, der zerstört Verständigung. Und damit Einheit. Es gibt ein altes Kirchengemeindeliederlied, das heißt ein einig Volk von Brüdern. Das ist das Volk des Herrn. Es klingt fast romantisch, wenn man in die Kirchengeschichte hineinschaut und auch in die Geschichte freier evangelischer Gemeinden und in die Unzahl von Freikirchen, die sich unentwegt bildet. Ein einig Volk von Brüdern. Wie viel Missverstehen, wie viel Streit, wie viel unterschiedlich auseinandergehende Strebungen. Das Einigvolk von Brüdern wird durch den gemeinsamen Glauben an den einen Gott vereint. Umgekehrt besteht die Völkervielfalt gerade darin, dass jedes Volk das andere im Namen seines Gottes ausschließt. Und davon ist die Welt voll. typisch auch für unsere Tage ist, dass die Menschen die Gefahr, die sie durch ihre Entfremdung von Gott heraufbeschwören, auf sozusagen technischem Wege zu bewältigen suchen. Statt ihr Verhältnis zu Gott zu überprüfen, sehen sie nur die Gefahr, die sich aus ihrem Abfall von Gott ergeben hat und versuchen, diese Gefahr zu lösen mit technischen Mitteln. Vers 3 beschreibt den technischen Fortschritt damaliger Zeit. Sie sagten zueinander ans Werk, wir machen Ziegel aus Lehm und brennen sie. Sie wollten die Ziegel als Bausteine verwenden und Asphalt als Mörtel. Und wir lesen das heute und wir fragen, naja, das war ja nicht die allerneueste Technik. Warum wird das hier beschrieben? Weil es eben so typisch ist und für die damaligen Hörer sensationell. Denn die Menschen damals spauten ihre Häuser, indem sie Bruchsteine aufeinander schichteten. Und wenn sie die aufeinander schichteten, dann kriegte man so ein Etagenhaus hin. Und dazwischen ein bisschen Lehm, damit es nicht so kalt wurde. Und nun kommen die Babylonier und die bauen völlig anders. Die brennen Ziegel. Ein enormer Fortschritt der Technik. Und sie verwenden nicht Lehm zwischen den einzelnen Steinen, sondern Pech. Und das gibt Stabilität. Und das ermöglicht, Türme zu bauen, die 100 Meter hoch sind. Und die finden sich in Babel. Und die hat man ausgegraben. Wahnsinn, sagen die Leute. 100 Meter. Das können die, weil sie eine neue Technik gefunden haben. Erinnern wir uns. Am Anfang hatte Gott dem Menschen den Auftrag gegeben, sich die Erde untertan zu machen. Und technischer Fortschritt war und ist bis heute dafür unabdingbar. Dass Menschen Ziegel brennen, dass Menschen Hochhäuser bauen, dass Menschen Megastädte errichten, dass wir zum Mond fliegen, das menschliche Genom entschlüsseln und Sonden auf Asteroiden landen lassen. Ihr Lieben, damit hat Gott wahrlich kein Problem. Ich erinnere mich, als ich ein Junge war, gab es ja die ersten Mondflüge und dann sagte man in frommen Kreisen, das ist die Versuchung des Herrn. Jetzt ist Ende im Gelände. Nein, das gehört zum Auftrag Gottes an die Menschen. Macht euch die Erde untertan. Technischer Fortschritt, selbstverständlich, ja, gern, das gehört dazu. Damit hat Gott kein Problem. Und das in der wunderbaren Geschichte, grandios, wie ich finde, ausgedrückt, geradezu ironisch wird bemerkt, dass Gott vom Himmel herabsteigen muss, um überhaupt erkennen zu können, was die Menschen denn da bauen. So klein ist der Mensch. Gott steigt herab vom Himmel, um zu erkennen, welche Winzigkeit wir Menschen mit unseren Großtaten als Großtaten feiern. Aber der springende Punkt ist ein anderer. Der springende Punkt ist, die Menschen sagen zweimal Vers 3 und dann wieder Vers 4, ans Werk. Ans Werk entschließen sich die Menschen und ans Werk entschließt sich auch Gott in Vers 7. Diese Parallele ist natürlich nicht zufällig. Ans Werk entschließen sich die Menschen, ans Werk entschließt sich auch Gott, ihr Werk zu beenden. Gott bewahre. Manchmal entflieht uns dieser Seufzer aus der Seele, wenn wir vor einer Katastrophe stehen oder sie kommen sehen, dann sagen wir, Gott bewahre. Und das tut Gott. Er zerstört den Bau, um das Schlimmste für die Menschen zu verhindern. Man hat anhand der Turmbaugeschichte Gott Missgunst unterstellt und daran verdeutlichen wollen, dass die jüdisch-christliche Religion ja nur daran gelegen ist, den Menschen möglichst klein zu halten. Weil Gott sich fürchten müsse, vom Menschen abgesetzt zu werden. Wir benötigen die Hypothese Gott nicht mehr, ist dazu der selbstüberschätzende Satz. Doch das Gegenteil ist der Sinn der biblischen Erzählung. Gott hat keine Angst vor dem Menschen. Ihm geht es beileibe nicht darum, uns klein und gering zu halten oder dich persönlich. Nein, diese Situation Kapitel 11 gleicht auch wiederum der Situation Kapitel 3, da Gott den Menschen nach dem Sündenfall des Paradieses verwies. Gott sieht voraus, was aus dem Tun des Menschen folgen wird. Und folgen würde, ließe man ihn einfach gewähren. Die Sorge Gottes, dass dem Menschen nichts mehr unmöglich sein könnte, ist keine Angst vor ihrer Macht, sondern sie gilt der schrecklichen Möglichkeit, dass der Mensch vor nichts mehr Halt machen wird. Ist alles erlaubt, festigt sich keine Gemeinschaft, sondern es gefährdet sie. Wenn in einer Gemeinschaft alles erlaubt ist, dann festigt es diese Gemeinschaft nicht, sondern dann gefährdet es diese Gemeinschaft. Denn wenn alles erlaubt ist, ist der Satz, alles ist möglich, der Schritt ins totale Chaos. Wenn alles erlaubt ist, dann ist der Satz, alles ist uns möglich, der Schritt ins totale Chaos. Und das zu verhindern, motiviert Gottes Eingreifen, seine Sorge um den Menschen begründet, dass er mit der Verwirrung ihrer Sprache Vorsorge trifft. Die Einheit der Menschen lag in Gottes Absicht. Jetzt aber zeigt sich, dass das Tun des Menschen nicht Gott bedroht, sondern den Menschen selbst. Und unser Marsch nach Osten, weg von der Gemeinschaft mit Gott, das ist es, was uns gefährdet. Unsere Hybris, in der wir uns selber an erste Stelle setzen, das ist das, was unsere Gemeinschaft und Einheit gefährdet. Dieser Wille nach übersteigerter Macht führt notwendig zur Zerstörung der Gemeinschaft. Und so ist dieser uralte Text, wie ich meine, ein hochaktueller Text unserer Zeit, auch unserer Gemeinde. Ich fasse das noch einmal zusammen. Die Turmbaugeschichte sollen wir als Warnung, uns zur Warnung dienen lassen. Die Völkergrenzen sind nicht nur Sprach-, sondern Verständigungsbarrieren. Versteht einer den anderen nicht mehr, obgleich wir dieselbe Sprache sprechen, hat das seinen Grund darin, dass jeder seine eigene persönliche Eigenmächtigkeit in den Vordergrund rückt. Und dagegen ist die ausgefeilteste Kommunikationstechnik machtlos, die wir heute vielleicht auch bewundern und uns darauf einlassen, dass wir sagen, wir wissen etwas von Sachohr, Beziehungsohr, Selbstoffenbarungsohr, Fremdverstehen, riesige Theorien, tolle Bücher, großartig, wir bemühen uns und kriegen es doch nicht hin. Die Technik macht es nicht, sich zu verstehen. Sondern die Mitte in Gott zu suchen und zu finden. Beste Kommunikation bringt Partner, Familien, Kollegen, Volksgruppen und Völker noch nicht zueinander. Eigenmächtigkeit gefährdet die Gemeinschaft. Dass wir uns als das Maß selbst verstehen. Und das gefährdet auch Gemeinde. Darum ruft uns die Turmbaugeschichte dazu auf, innezuhalten. Die Einheit, die wir anstreben, nach der wir uns so sehr sehnen, ist gefährdet, wenn wir beginnen, nach Osten zu ziehen, wenn wir uns von unserem Ursprung in Gott entfernen, wenn wir uns auf das verlassen, was wir selbst bewerkstelligen können, wenn wir das Gebet vergessen, wenn wir uns selber nach vorne setzen und dem anderen vor den Kopf. Setzen wir uns nicht selbst zur Mitte und zum Maß. Wir zerstreuen uns, wenn wir glauben, selber den totalen Durchblick zu haben, auch den totalen Durchblick im Bibellesen. Und wir zerstreuen uns, wenn wir uns persönlich einen Namen machen wollen, statt gemeinsam den Namen Gottes zu suchen. Amen.